Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Also Knutschen funktioniert sogar ganz gut.
Na, denkt ihr das auch? Wer knutscht, ist schon auch ein bisschen zusammen irgendwie. Ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Was der Beziehungscoach Erik Hegmann noch über die Frage, ab wann sind wir zusammen, denkt, das hört ihr in diesem Ab 21 Podcast. Und Erik hat auch ein paar Tipps für uns, wie wir diese Frage möglichst gut und konfliktfrei sozusagen lösen können. Jonas, der braucht diese Tipps nicht wirklich, denn er ist eher der Typ, der sofort weiß, wann er mit jemandem zusammen ist. Und wie er sich so sicher sein kann, das erzählt er uns gleich. Los geht's aber mit Lisa, die lebt in Malta, arbeitet da für eine Online-Dating-App und sie hat einen Freund in England. Wie sie mit dem zusammengekommen ist, das erzählt sie uns jetzt. Hi Lisa.
Hi.
Du bist mit jemandem zusammen jetzt. Wie habt ihr zwei das rausgefunden und dann gesagt, wir sind ein Paar?
Also das ist eigentlich aus einer sehr, sehr verrückten Situation entstanden. Nämlich, ich war in Australien und ich war nicht aus irgendeinem Grund in Australien. Ich war in Australien, weil ich eigentlich für einen anderen Mann dorthin gegangen bin. Weil ich eigentlich dachte, das wäre was Ernsthaftes und weil ich dachte, das ist der Richtige, wo sich dann aber relativ schnell innerhalb einer Woche dort herausgestellt hat, dass er das nicht so ernst genommen hat und währenddessen eigentlich andere Mädels gedatet hatte. Und dadurch, Okay. Genau, und dadurch war ich so ein bisschen lost in Australien, am anderen Ende der Welt, weit weg von allem. Und habe dort dann in einem Hostel sehr viele neue Freunde gefunden, kennengelernt und dort dann eben meinen späteren Freund auch kennengelernt, der mich erstmal so ein bisschen als Freund wirklich auch aufgefangen hatte und erstmal mir gezeigt hat, naja, also erstmal musst du wieder klarkommen. Erstmal melden wir dich bei Tinder an. Erstmal war das wirklich rein freundschaftlich. Also wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, ja.
Lass mich kurz reingrätschen. Kanntest du Tinder vorher noch nicht? Das würde mich jetzt wundern.
Also ich kannte Tinder schon, auf jeden Fall, klar. Aber ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Haken dran gesetzt, weil das für mich ganz oft nicht funktioniert hatte.
Ah, du warst vorher schon da und hast dich wieder rausgenommen.
Genau, also ich war quasi ein Jahr intensiv auf Tinder, habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viel Erfahrung gesammelt und sehr viel, unterschiedliche Situationen durchgemacht, Auf und Abs. Und habe mich dann aber schweren Herzens oder mit einem lachenden und weinenden Auge davon getrennt.
Jetzt hast du dann diesen Mann kennengelernt und dann seid ihr irgendwann zusammengekommen. Aber wie habt ihr dann eben festgestellt, ja, oder euch gesagt, wir sind jetzt ein Paar?
Genau, also das war eigentlich, ging das ja schon relativ lange so in so eine freundschaftliche Richtung. Und dann irgendwann war halt bei mir diese Trauer nach der gescheiterten Beziehung, sage ich mal, weg. Und ich konnte mich so ein bisschen freier wieder drauf einlassen, auf andere Dinge, und hatte aber gar nicht ihn auf dem Schirm eigentlich. Und er hat aber schon immer mal wieder so Andeutungen gemacht und hat mir die Sicherheit gegeben, dass er mich auffängt. Und es war einfach dieses Gefühl von Geborgenheit, das letztendlich dazu geführt hatte, dass ich wusste, okay, ich konnte mich bei niemandem so wohlfühlen wie bei ihm. Und es war dann letztendlich einfach nur noch, man hat offen darüber gesprochen. Und das hatte ich ganz selten bei Menschen, ganz selten bei Leuten, die ich auf Tinder kennengelernt hatte, dass ich einfach dieses, okay, ich fühle mich so sicher bei dir, dass ich es einfach anspreche oder dass wir beide darüber reden und dass es völlig klar ist, dass keiner da jetzt irgendwie etwas damit an die Wand fährt, weil man ja ganz oft auch Angst hat, dass man irgendwie damit jetzt zu schnell ist oder irgendwas kaputt machen kann. Und das Gefühl war einfach weg.
Also war der Bauch wichtig, um zu merken, der ist derjenige, oder war tatsächlich das Gespräch dann am Ende doch nochmal nötig, um das wirklich festzuzurren, einen Haken dahinter zu machen?
Also ich glaube, es war der Bauch, der eigentlich schon wusste, das passt einfach. Das war einfach klar, dass es passieren wird, dass wir einfach ein Team werden. Wir sagen auch immer, wir sind ein Team. Und natürlich ist es einfach schön, das nochmal auch ausgesprochen zu haben, weil das einem nochmal Sicherheit gibt, weil man das dann quasi auch in die Welt hinaustragen kann, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Wie war das früher bei dir? Wann hast du da festgestellt, jetzt bin ich mit einem Typen zusammen?
Also meistens war das relativ, also mit den Männern, mit denen ich eine langfristige Beziehung geführt habe, also was über, sage ich mal, 1,5 Jahre hinausging, und das waren jetzt nicht so besonders viele, bei denen habe ich das komischerweise immer sehr schnell gemerkt. Die haben das eigentlich auch relativ schnell von ihrer Seite immer angesprochen, oder beziehungsweise war das dann einfach so, dass man es gar nicht unbedingt ansprechen musste. Ich hatte eher Probleme mit den Männern, die dann immer so ein bisschen sich da rauswinden wollen, die immer so ein bisschen herumgedruckst haben, wenn es so um das Thema ging, wenn man so ein bisschen dieses Thema mal angedeutet hatte. Mit denen ist letztendlich auch leider meistens nichts draus geworden.
Mhm. Glaubst du, es liegt daran, dass sie nicht reden wollen oder dass sie einfach keinen Bock haben, sich zu committen oder sich einfach, ja, festzulegen?
Also ich glaube tatsächlich, dass es ganz oft daran liegt, dass sie selbst nicht so ganz wissen, wo sie stehen. Also ich glaube, dass egal ob Mann oder Frau, dass wenn man im Prinzip selbst im Leben nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, wenn man nicht genau weiß, was man möchte von der Zukunft, dass man dann auch niemanden in sein Leben committen kann, dass man eigentlich keine ernsthafte Verbindung eingehen kann, die so intensiv ist. Von daher glaube ich, dass diese Menschen einem das ganz, ganz schwer machen.
Glaubst du, dass man mit mehreren gleichzeitig so ein Commitment eingehen kann?
Für mich persönlich funktioniert das nicht. Ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran. Also für mich ist das immer sehr intensiv, wenn ich eine Beziehung oder eben ein Commitment eingehe, weil dann ist das für mich was Exklusives. Dann möchte ich das mit dieser Person teilen und dann schaffe ich das mental und emotional gar nicht, das nochmal mit weiteren zu teilen.
Mhm. Die Männer, die du angesprochen hast, eben mit denen du mehr als 1,5 Jahre, das ist ja schon noch lang. Ne? Also man kann ja auch einfach sagen, Beziehungen sind ab, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten oder irgendwie sowas. Da hat man ja auch schon die Gelegenheit, einen Alltag auf eine Weise miteinander zu teilen. Aber die Männer, mit denen du zusammen warst, hast du die über Dating-Plattformen kennengelernt oder im echten Leben, außerhalb des Internets, also echtes Leben? Du weißt, was ich meine.
Tatsächlich immer im echten Leben. Also ich weiß, es gibt diese Menschen da draußen. Ich habe sie in meinem Freundeskreis. Ich habe sehr viele Freunde, die sich über Dating-Plattformen kennengelernt haben, die auch sehr glücklich sind. Ich weiß nicht, ob das für mich einfach irgendwie, dass ich irgendwie einen schlechten Filter habe quasi in diesen Online-Dating-Formen. Für mich war das immer so. Also ich brauche das auch. Ich merke das, dass es einfach für mich was ganz Besonderes ist, wenn ich einen Menschen angucke, wenn man Blicke austauscht, wenn man einfach auch so ein bisschen die Gestik und Mimik sieht von Anfang an und nicht nur ein Bild, nicht nur einen kleinen Eintrag in der Bio. Also für mich war das immer der ausschlaggebende Punkt, um mehr quasi daraus werden zu lassen.
Sagt Lisa, Social Media Managerin bei der Online-Dating-App, über die Frage, wann ist man eigentlich zusammen in einer Beziehung? Und ich würde mal ein Fazit ziehen, ohne Reden darüber wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Deutschlandfunk Nova.
Stellt euch folgende Situation vor. Eigentlich eine schöne Situation, aber sie birgt etwas, sagen wir, Irritationspotenzial. Ihr lernt jemanden kennen, findet sie oder ihn toll und dann ist da nicht so eine peinliche Stille, aber es ist große Unsicherheit im Raum. Ne? Sind wir jetzt zusammen? Was bedeutet der Kuss, den wir da gestern Abend hatten? Die Küsse, der Abend, die Nacht? Ist das ein Beweis dafür, dass wir zusammen sind oder müssen wir drüber reden? Und es sozusagen festlegen. Habe ich vor der Sendung mit unserem Ab21-Beziehungscoach Erik Hegmann drüber gesprochen.
Hallo.
Reden oder knutschen, um festzustellen, ob man ein Paar ist?
Also Knutschen funktioniert sogar ganz gut. Ich glaube, das ist ja so ein altes evolutionäres Programm. Damit testen wir, ob wir zusammenpassen. Und zwar einmal auf der Ebene, ob unser Erbgut wirklich zusammenpasst. Das passiert natürlich nicht bewusst. Aber es funktioniert schon auch. Ist das gegenseitig? Ist das engagiert? Ist das mit Lust und Leidenschaft? Oder ist das vielleicht nur widerwillig oder nur einseitig?
Ich habe aber auch schon geknutscht. Da war von vornherein klar, wir werden nie ein Paar. Und es war schön, das Knutschen.
Da ging es dann höchstwahrscheinlich nur um Lust.
Richtig.
Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und genau das ist natürlich auch immer so diese Diskrepanz, die man manchmal eben spürt. Und man sich fragt, was tun wir hier eigentlich? Und dann wird es Zeit für das berühmte Gespräch. Was wird das eigentlich, was wir hier machen?
Also ohne Gespräch, sagst du, geht's nicht, um festzustellen, ob man ein Paar ist oder nicht?
Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube schon, dass man ganz viel spürt, weil wir wissen unbewusst schon eine ganze Menge und manchmal ist der Verstand häufig eher so auch noch, der dann dieses Abwägen fördert und man danach erst gar nicht mehr weiß, woran man ist. Und wenn man sich fürchtet vor diesem Beziehungsgespräch, das ist zumindest so meine Erfahrung, dann hat man meistens bestimmte Ängste, wenn man sich nicht traut, ein Beziehungsgespräch zu führen. Und diese Ängste kommen ja von irgendwoher. Das heißt also, man hat schon gespürt, irgendwo, da stimmt vielleicht was nicht. Oder vielleicht ist die Beziehung doch nicht so ausgewogen, wie man sich das vorstellt oder wünscht. Will der andere, die andere wirklich so sehr eine Beziehung wie ich auch? Vielleicht sendet der andere auch so zweideutige Signale. Oder vielleicht sind die gar nicht zweideutig, aber für mich sind sie zweideutig.
Das heißt, es wäre vielleicht ganz gut, so eine Art Zeit erstmal verstreichen zu lassen, so eine Karenzzeit, bis man dieses Gespräch führt?
Ich denke, dass viele Menschen sich überfahren fühlen, wenn man dieses Gespräch zu früh führt. Also beispielsweise beim zweiten oder beim dritten Date, da halte ich es wirklich für zu verfrüht. Außer tatsächlich ist es wirklich die berühmte Liebe auf den ersten Blick und beide machen sich gar keine Gedanken, sondern lassen das einfach sich entwickeln und sind von Anfang an verbindlich. Da gibt es niemanden, der sich zurückzieht, wenn er zu viel Nähe bekommt. Niemanden, der sagt, oh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Beziehung überhaupt haben will. Und das einfach funktioniert. Dann braucht es das vielleicht nicht. Dann kann man das auch vielleicht auch früher schon klar ziehen. Aber ansonsten denke ich schon, ein bisschen warten ist nicht verkehrt.
Welche Situation ist da gut? Also geht man spazieren, lädt man jemanden ein zum Essen, ganz schick oder ist es, wie macht man das?
Ich fürchte, da gibt es nicht den Tipp, der für jeden gleich funktioniert, aber grundsätzlich ist Spazierengehen gar nicht verkehrt. Und zwar deswegen, weil so ein Gespräch, da sind meistens beide doch ein bisschen nervös. Und dann ist Spazierengehen nicht verkehrt, weil sich durch Bewegung die Stresshormone im Kopf tatsächlich schneller abbauen. Und man hat auch so ein paar andere Impulse dabei. Wenn man das jetzt zu Hause macht auf dem Sofa, fühlt sich einer vielleicht gleich ein bisschen gefangen, denkt, er hat keine Rückzugsmöglichkeit. Beim Spaziergang ist man offener und meistens auch ein bisschen flexibler.
Wie leite ich das Gespräch idealerweise ein?
Also ich warne vor dem Satz, du, wir müssen reden.
Ja, fürchterlich, darauf aber immer fürchterlich, im ganzen Leben. Ja. So ein Gespräch anzufangen, da denke ich, nee, wir müssen nicht reden, tschüss.
Da denkt jeder, um Himmels Willen, darauf freue ich mich gar nicht. Und deswegen sollte man versuchen, dieses Gespräch zu starten wie etwas, das positiv wird. Also nicht Ängste schüren, denn eine Beziehung soll ja auch keine Angst machen, sondern es geht darum, eigentlich was Schönes zu machen.
Also ich Botschaften senden, ich liebe dich?
Ja, kann man machen. Ich liebe dich ist natürlich schon, das ist schon eine tolle Botschaft.
10 Schritte
Freut
voraus.
Sich jeder, aber ist natürlich auch eine Botschaft, die unter Umständen jemand verschreckt. Man darf nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die glauben, dass Liebe sich über lange Zeit entwickelt. Und wenn ich denen zu früh sage, ich liebe dich, dann nehmen die das nicht ernst. Das können sie gar nicht, weil in ihrem Wertesystem, in ihrem Verständnis muss das viel länger dauern. Da wirke ich womöglich sehr bedürftig und viel zu gehetzt dabei.
Ja.
Also muss ich mich schon ein bisschen auf den anderen drauf einstellen. Aber ich finde so eine Frage wie, Was ist das eigentlich, was wir hier gerade tun? Wohin soll das gehen, deiner Meinung nach? Was wünschst du dir, wohin das geht? Schon alleine, um abzuklären, was für ein Beziehungsmodell ich eigentlich haben möchte. Mhm. Also beispielsweise wünsche ich mir, dass wir möglichst schnell zusammenziehen. Wünsche ich mir, dass das ein Partner ist, mit dem ich erstmal gucke, was passiert. Will ich einfach erstmal nur die nächste Stufe ausprobieren? Also das sind so Dinge, über die sollte man schon reden, glaube ich.
Sagt der Beziehungscoach Erik Hegmann. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir und meiner Liebsten hat so eine Woche oder zwei gedauert. Da war nicht klar, sind wir zusammen oder nicht. Und dann gab es so, ich nenne es mal Hinweise, ein, zwei. Und dann war die Sache klar, okay, wir sind es. War also jetzt nicht sofort klar, aber hat jetzt auch nicht turbolang gedauert. Bei Jonas und seiner Freundin Samira hingegen war es direkt so, bam, zusammen. Und wie man sich so sicher sein kann, das hat mir Jonas erklärt.
Hallo.
Du bist 22, du studierst in Bamberg und bist mit Samira seit 2 Jahren zusammen. Wie zum Henker konntet ihr direkt so sicher sein in so einem jungen Alter?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die wir uns auch selbst schon öfter gestellt haben. Aber das war irgendwie für uns beide von Anfang an klar, dass das darauf rausläuft, auf das es jetzt geworden ist. Das war für uns beide von Anfang an klar. Und von Anfang an war da auch klar, dass es da eigentlich auch keine andere Option für uns beide gibt.
Aber kannst du das irgendwie in Worte fassen? Ich weiß, Liebe, Gefühle in Worte fassen, gerade für uns beide, ist es ein bisschen schwierig. Aber versuch's mal. Also warum, wie kann man so sicher sein?
Ich glaube, es war dann tatsächlich so dieser klassische Flash, wie man das beschreibt. Das klingt immer so plump, wenn man das sagt, aber das war bei uns beiden tatsächlich so. Ich kann es ja zu 100%iger Sicherheit immer nur über mich selber sagen, aber da war es wirklich so, dass ich da im ersten Moment total umgehauen war von ihr und da wirklich beeindruckt war von ihr und auch innerhalb von einer Woche gemerkt habe, dass mir das charakterlich einfach wahnsinnig gut passt, dass das wahnsinnig gut zu mir passt, dass wir uns humortechnisch auf einer Länge befinden. Und das war mir immer das Wichtigste. Und da muss ich schon sagen, am Anfang ging natürlich so der erste Kontakt oder das erste Beeindrucktsein vom Aussehen aus, wo ich auch davon überzeugt bin, dass das immer der Fall ist oder sehr häufig.
Okay, da darf man sich nichts vormachen, sagst du?
Ja, absolut, finde ich wirklich.
Okay, und gab es aber so Signale, wo ihr beide gesagt habt, okay, ja, jetzt, jetzt rufen wir uns häufiger an und jetzt treffen wir uns häufiger?
Ja, ich glaube, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, das war eigentlich direkt bei mir zu Hause, haben wir uns das erste Mal getroffen, wollten dann zusammen mit Freunden noch auf eine Feier gehen und sind dann aber gleich, war sich nicht sicher, ob sie mit dorthin möchte. Und ich habe sie dann zu ihr nach Hause begleitet, bin dann aber brav natürlich auch noch nach Hause gegangen. Und das war, glaube ich, für sie schon ein Stück weit ein Zeichen, dass ich sozusagen die Party mit meinen Freunden habe platzen lassen, nur um sie nach Hause zu bringen. Und für mich war das schon ziemlich wichtig, sie auf dem Weg alleine kennenzulernen. Und das war, würde ich schon sagen, so, dass man gleich auf den ersten Blick gemerkt hat, dass der andere halt auch was für den anderen liegen lässt, auch wenn das jetzt in dem Fall nur eine kleine Party war.
Mhm. Habt ihr denn dann vor der Haustür geknutscht?
Nee.
Ah, auch ein gutes Signal.
Ja, wirklich, also sehr zurückhaltend noch beide.
Mhm. Wann habt ihr das denn sozusagen öffentlich gemacht? Wann habt ihr euren Freunden, die ja zum Teil auch dabei waren, als ihr euch dann kennengelernt habt, gesagt, jo, wir sind jetzt ein Paar?
Das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, wobei bei uns immer noch ein ziemlicher Unterschied war zwischen unseren Freunden und so der Öffentlichkeit, in der halt Samira mit ihrer YouTube-Geschichte ziemlich auch steht und dann auch belichtet wird, wo es dann auch echt schwer ist, zu entscheiden, was man rauslässt und was man lieber für sich behält.
Also da hat sie das noch nicht öffentlich gemacht bei YouTube?
Genau, wir haben da schon noch einen klaren Cut zwischen unseren Freunden und ihrer YouTube-Geschichte gezogen. Unsere Freunde wussten das dann auch relativ schnell. Ich würde sagen, die wussten das vielleicht schon 1 oder 2 Wochen, nachdem wir für uns ausgemacht haben, dass wir jetzt zusammen sind. Und mit der YouTube- und Instagram-Öffentlichkeit hat es dann wahrscheinlich doch 2-3 Monate gedauert.
Mhm. Wie lief das ab? Also du hast gemerkt, mit der möchte ich gern zusammen sein. Sie hat es vielleicht auch gemerkt, aber dann habt ihr ja vielleicht ein Gespräch geführt oder wie habt ihr drüber sozusagen euch ausgetauscht?
Wir waren da beide tatsächlich eher noch etwas schüchtern, was das angeht, wollten das beide nicht so direkt ansprechen. Und es war dann tatsächlich so, dass es Samira mal rausgerutscht ist, so nach dem Motto, bist du jetzt eigentlich mein Freund?
Ja, klar, wie soll man es anders lösen, ne?
Ja, das stimmt. Also es war nie so ein absichtlicher Talk, der in die Richtung ging, sondern es war dann durch Zufall so ein entstandenes kleines Gespräch, wo ich dann gleich drauf eingestanden, nach dem Motto, ja, warum nicht? Und dann war das so, okay, innerhalb von 10 Sekunden geklärt.
Jonas, eine seltene Spezies. Er und seine Freundin Samira wussten direkt, dass sie ein Paar sein wollen und tatsächlich auch sind, seit jetzt 2 Jahren.
Deutschlandfunk Nova.
Stufe 1. Partnerin, Partner, den Eltern und den Freunden vorstellen, sich gegenseitig ich liebe dich sagen. Stufe 2, zu Familienfeiern eingeladen werden. Stufe 3, Wohnungsschlüssel austauschen. Stufe 4, gemeinsames Haushalten mit einem gemeinsamen Konto. Und Stufe 5, dann heiraten und alles, was da möglicherweise noch so dazugehört. Kann man Phasen von Beziehungen tatsächlich so trennscharf einteilen und wie man zusammenkommt, wie man zusammenbleibt auch? Ja, hat mir Oliver Arantz-Becker gesagt, kann man. Er ist Familiensoziologe von der Uni Halle-Wittenberg.
Hallo, ich grüße Sie.
Auf welcher Stufe befinden Sie sich denn aktuell?
Ich selbst bin verheiratet.
Das heißt Stufe 5?
Genau, mehr geht nicht.
Mehr geht nicht, also über Ihnen nur noch der Himmel.
Ja, das kann man so sagen.
Fühlen Sie sich da wohl auf der Stufe?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es die richtige Entscheidung.
Und haben Sie auf Ihrem Weg dahin diese anderen 4 Phasen tatsächlich auch genau so miterlebt und auch so empfunden?
Gute Frage. Ich habe mir da eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht, wie das bei mir selber, ob das genau in der Reihenfolge war. Aber ja, ich würde schon sagen, das kommt grob hin.
Mhm. Sie nennen das ja mit Ihren Kolleginnen und Kollegen Institutionalisierungsprozesse in Partnerschaften. Wie kamen Sie denn auf ausgerechnet 5 und dann auch noch diese 5 Stufen? Was haben Sie untersucht?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, wir sind empirische Forscherinnen und Forscher. Das heißt, wir denken uns jetzt weniger theoretisch irgendwas aus, sondern fragen die Leute einfach und haben natürlich... Das basierte natürlich auf Vorstudien aus der Literatur, zum großen Teil aus den USA. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben diese vielen kleinen Ereignisse und Dinge, von denen Sie jetzt schon ein paar aufgezählt haben bei den Stufen, haben wir einfach gesammelt und haben den Leuten quasi eine Liste vorgelegt und haben die jeweils beantworten lassen, was von diesen Ereignissen bei Ihnen schon eingetreten ist. Und die Idee war halt dahinter, das ist eine soziologische Perspektive, das heißt, die Frage für uns war nicht primär, sehen die Leute selber sich als Paar, haben die eine Paaridentität, sondern für uns als Soziologen ist vor allem interessant, ob es eben soziale Regelmäßigkeiten in solchen Verfestigungsprozessen gibt, derer sich die Betroffenen selber vielleicht gar nicht bewusst sind. Das ist eigentlich der Witz der Sache, dass man sozusagen über viele Personen sich das anschaut und dann schaut, gibt es da eigentlich so Abfolgen? Gibt es bestimmte Dinge, die erst dann gemacht werden, wenn die Ereignisse auf einer niedrigeren oder früheren Stufe schon vollzogen sind?
Mhm. Was bindet denn nach Ihrer Untersuchung besonders aneinander? Also welche Faktoren sorgen dafür, dass man von Stufe 1 zu Stufe 2 zu Stufe 3 und so weiter kommt?
Ja, also wir haben uns in unserer Arbeit da auf Vorarbeiten auch berufen. Und da gibt es in der Forschung so ein theoretisches Modellvorstellung mit dem schönen Namen Investitionsmodell. Das ist jetzt überhaupt nicht so ökonomisch, wie sich das erstmal anhört. Es geht nämlich gar nicht um, nicht primär um ökonomische, auch um ökonomische Investitionen, aber nicht nur, sondern vor allem geht es auch um gefühlsmäßige Investitionen in eine Partnerschaft oder Zeitinvestitionen. Man steckt Zeit und Gefühle da rein. Möglicherweise dann irgendwann auch Geld, wenn man sich gemeinsame größere Anschaffungen leistet. Aber das wichtige Fazit aus diesen Arbeiten, die es schon vor unserer Arbeit gab, war, dass je mehr Partner eben in die Beziehung hineinstecken, wie gesagt, an Zeit, Gefühlen, Geld und so weiter, desto stärker sind sie aneinander gebunden. Und desto schwieriger wird das, wenn man die Partnerschaft institutionalisieren rückgängig macht. Das heißt, wenn man sich trennt, ne? Also daneben spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, wie zufrieden man ist in der Partnerschaft, wie ähnlich man sich ist beispielsweise und viele andere Dinge.
Sagt Oliver Aranz-Becker, Familiensoziologe von der Uni Halle-Wittenberg. Er hat empirisch untersucht, wie Leute zusammenkommen und wie sich deren Beziehungen über die Zeit entwickeln. Das war die Ab21 über diese Unsicherheit am Anfang einer jeden Beziehung, wo man mal länger oder mal kürzer nicht weiß, sind wir jetzt eigentlich zusammen oder sind wir es nicht. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.